das ist der Text von heute, diese Geschichte aus der Bibel. Und das Thema ist, Anbetung ist etwas Brutales. Ein bisschen spezieller Text, Titel. Und ich möchte euch heute eigentlich aufzeigen, warum das so ist. Dieser Text hier, den wir gesehen haben, ist der Autor davon, ist Matthäus. Und wenn er diese Weihnachtsgeschichte beschreibt, beschreibt es natürlich aus seiner Sicht, so wie er es wahrgenommen hat. Wenn eine Geschichte ich erzähle oder du erzähle, wird es nicht ganz genau das Gleiche sein. Und so ist es bei allen Autoren von den Evangelien, Lukas, Matthäus und so weiter, die haben das natürlich alles aus ihrer Sicht, aus ihrer Perspektive geschrieben und haben einen Schwerpunkt gesetzt. Und theologisch sagt man, der Schwerpunkt von Matthäus war Machtverhältnisse. So hat er das gesehen, die Weihnachtsgeschichte. Er schreibt einerseits, schreibt er von Sterndeutern oder auch von Königen. Er schreibt auch vom König Herodes, diese bekannte Persönlichkeit. Und er schreibt von einem Friedefürst, also von Königen und vom König und von einem Fürst. Also heißt verschiedene Machtansprüche, die dir hereinkommen. Verschiedene Personen, die sagen, hey, ich habe einen Anspruch auf Macht in diesem Bereich. Verschiedene Herrscher. Jetzt gehen wir diese verschiedenen Machtansprüche mal durch. Einerseits haben wir die Sterndeuter. Es gibt verschiedene Übersetzungen. Die einen sagen, es waren Könige, die anderen sagen, es waren Magier. Was waren die überhaupt genau? Kurz gesagt, es war die Elite. Das waren die Bestausgebildeten ihres Landes. Das waren Wissenschaftler, das waren Professoren der ETH von Oxford, Cambridge und Harvard. Die hatten eine Ahnung, von was sie sprachen. Das war die Elite. Und damals glaubte die Elite, es gibt eine beste Art, die Welt und was hier läuft, zu verstehen. Und das ist durch Astrologie, durch Magie und Interpretation von Träumen. Wir würden das heute nicht als Wissenschaft bezeichnen, oder? Und sagen, ja, wir sind weiter. Und in 300 Jahren wird man sagen, also die von 2025, die hatten wissenschaftlich überhaupt gar keine Ahnung. Das ist sowas von veraltet. Wir sind so viel weiter. Und in 500 Jahren wird man das wieder sagen. Also Wissenschaft geht weiter. Nicht unbedingt, dass es besser wird, aber sie geht weiter. Damals war die Erklärung von der Welt über Interpretation von Träumen, Astrologie und so weiter. Jetzt kommt diese Elite, die Wissenschaftler von der damaligen Zeit, die kommt zu einem Kind und dann steht hier in der Bibel. Genau, hier steht, sie gingen in das Haus und fanden das Kind mit seiner Mutter Maria, sanken vor ihm auf die Knie und beteten es an. Dann öffnen sie ihre Truhen mit Kostbarkeiten und beschenken es mit Gold, Weihrauch und Myrrhe. Sie sanken auf die Knie und beteten es an. Jemand anbeten hieß damals und heute, dass ich mir eingestehe, da ist jemand, der steht über mir. Und ich unterstelle mich dieser Person. Und denn ich habe erkannt, sie, diese Person, die bedeutet mehr als ich. Und darum sinke ich auf die Knie. Anbetung ist nicht im Fall dieses, ich gehe in die Anbetung rein und es gibt mir dieses schöne Gefühl, es ist mir so wohlig gut, oder? Hauptsächlich meint Anbetung, ich unterstelle mich einer größeren Macht, jemanden, der mehr bedeutet als ich und ich unterordne mein ganzes Leben. Ich stehe hier und ich lege meine Krone, die mir so viel bedeutet, ich lege sie ab, denn jetzt bestimmt jemand anderes über mein Leben. Wie wir das hassen, oder? Wir wollen nicht, dass jemand anderes über mein Leben bestimmt, weder im Kopf noch im Herzen. Wir wollen unsere Krone aufbehalten. Und darum ist Anbetung etwas extrem Brutales und extrem Demütiges. Und diese Weisen aus dem Morgenland, die haben ihr Leben für die Wissenschaft geopfert. Und die haben gesagt, das ist mein Lebensinhalt. Ich will diese Welt erforschen. Und sie waren jemand, die hatten Freiheit, viel mehr als andere. Die hatten vermutlich viele Frauen und die waren mächtig. Die hatten ein Ansehen. Und jetzt, in diesem Moment, sinken sie nieder lassen das alles hinter sich und sagen, ich bete jemand anders an, der höher ist als all das, was ich habe. Vor diesem Kind wird ihr ganzer Lebensinhalt, alles, was ihnen etwas bedeutet, rückt in den Hintergrund und sie erkennen, hier ist etwas, das viel größer ist als ich. Und darum sinke ich nieder. Ihr kennt vermutlich diesen Song, You can have it all, Lord. Du kannst alles haben, Herr. Du kannst alles haben, Herr. Und wenn ich das wieder mal höre oder singe, dann schaudert es mich manchmal, weil ich erkenne, wenn ich das tue, was ich jetzt singe, das ist krass, das ist brutal. Und es läuft mir manchmal richtig so den kalten Rücken runter. Was sage ich hier eigentlich? Was singe ich hier eigentlich? Will ich das wirklich mit allen Fasern meines Herzens? You can have it all bedeutet ja auch meine Pläne. Wirklich? Meine Kirche? Wirklich? Ob du mal heiraten wirst oder nicht? Kann Gott das haben oder nicht? Ob du mal deinen Traumberuf ausüben wirst oder ob Gott dich ganz irgendwo anders hinsendet? Kann Gott das haben? You can have it all. Oder ob ich gesund bin oder nicht? Ob mich Gott diesen schweren Weg führt oder nicht? Ob ich von meiner Zeit, von der ich so wenig habe, dieses alles Gott unterordne? Oder ganz praktische Dinge. Ob ich gut rede über andere oder nicht? Hey, es ist doch so ein schönes, verbindendes Gefühl, wenn wir zusammenstehen können und mal so richtig lästern können über jemanden. Das gibt so ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Und plötzlich fühle ich mich besser als die und denke, ja Mann, ich bin schon viel schlauer. Ich bin schon viel besser und schöner oder weiß ich was. Und es fühlt sich so gut an, oder? Es ist kein gutes Gefühl. Das ist richtig Schweizerdeutsch, oder? Genau, es ist so ein Gefühl der Überlegenheit. You can have it all würde bedeuten, dass ich genau das nicht mehr mache und stattdessen gut über andere rede, sie gut dastehen lasse und sie geehrt werden. Und nicht nur mit den Worten, sondern dass ich gut über sie denke und über meinen Chef, über meine Nachbarin und meine ganze Haltung sich ändert. Das bedeutet Anbetung eben auch. Und das ist der herausfordernde Teil von Anbetung. Mehr als unsere schönen Lieder. Und obwohl Anbetung so viel verlangt und eine so hohe Bedeutung hat, diese Weisen, die kommen in dieses Haus. Die haben Verspätung übrigens, sondern die sind nicht mehr im Stall, die sind schon im Haus, die kommen ein bisschen später. Und diese Weisen, die kommen in dieses Haus. Und sie sehen dieses Kind. Und dieses Kind bringt jetzt nicht ein paar inspirierende Worte. Das hält keine Predigt. Das ist nicht da und heilt ein paar Leute oder bringt ein paar Wunder. Sie kommen einfach in dieses Haus und sehen nichts anderes als ein Baby. Und sie beten es an. Und ich glaube, der einzige Grund, dass sie das tun, ist so eine übernatürliche Offenbarung. Der Geist Gottes kommt und zeigt ihnen auf, hey, hier ist etwas, das größer ist als hier. Auch wenn es nicht predigt, wenn es keine Wunder tut, liegt nur hier. Aber es ist größer. Und ihnen wird klar, nach all dem, was wir schon getan haben, nach allem unserem Lebensinhalt, das hier ist mehr als das. Und sie legen und sie knien sich nieder und sie sagen, das ist mehr. Und das heißt Anbetung. Du legst all das nieder, worauf du gebaut hast. Und das kann brutal sein. Das, was bis jetzt deine Krone war. Hier ist diese einfache Krippe mit diesem Kind. Und du gehst hin und du kniest dich nieder und sagst, du bist mehr. Und ich lege meine Krone hin. Und ich weiß jetzt, dass du größer bist als mein ganzer Lebensinhalt. Das sind die Weisen mit ihrer ganzen Wissenschaft, mit allem, was ihr Lebensinhalt bis jetzt war. Zweite Person ist diese große Persönlichkeit, Augustus und mit ihm Herodes. In der Bibel steht, Jesus wurde in der Stadt Bethlehem in Judäa während der Herrschaft von König Herodes geboren. Und als es Zeit war, also für die Weisen, wieder aufzubrechen, zogen sie doch auf einem anderen Weg in ihre Heimat zurück. Denn Gott hat sie in einem Traum davor gewarnt, zu Herodes zurückzukehren. Ist dir schon mal aufgefallen? In der Bibel steht dauernd, Jesus ist in der Zeit von Herodes geboren. Jesus ist in der Zeit von Caesar Augustus geboren. Das kommt immer wieder vor und scheint irgendwie wichtig zu sein. Um das zu verstehen, müssen wir wissen, Caesar Augustus, der damals dieses ganze große römische Reich regiert hat, war der erste römische Imperator, den man angebetet hat als Gott. Vorher waren sie einfach die großen Herrscher. Dieser Herr wird angebetet als ein Gott. Und 40 Jahre vorher, bevor Jesus auf die Welt kam, erschien so ein Komet am Himmel. Jetzt hat Augustus sich gesagt, genial, hier dieser Komet, ich brauche eine Schockstrategie. Und das brauchen Politiker immer wieder seit Jahrtausenden. Da kommen Politiker und sagen, wow, cool, die Menschen haben Angst, ich komme mit einer Schockstrategie. Ich will nämlich meine Agenda durchdrücken, meine Pläne. Jetzt benütze ich diese Situation, die gerade hier ist, die Menschen Angst macht und ich biete ihnen eine Lösung. Läuft dauernd, auch heute noch. Amerikaner hatten Angst vor den Mexikanern. Die nehmen unsere ganzen Jobs weg. Die überrennen uns. Wir sind gar nicht mehr Amerika. Trump kommt und verspricht ihnen eine Mauer. Sie haben Angst. Er sagt, weißt du was? Ich biete euch eine Lösung. Ich mache eine Mauer, müsst ihr keine Angst mehr haben. Das ist Schockstrategie. Menschen haben Angst, du bietest eine Lösung. Und genau dieses Mittel setzt Augustus hier ein. Jeder in Rom sieht diesen Kometen. Und damals haben die gedacht, wow, Untergang der Erde. Jetzt ein Zeichen am Himmel. Wir werden alle untergehen, haben Angst. Sie zittern und fragen, was soll das bedeuten? Jetzt kommt Caesar und sagt sich, meine Chance. Und er sagt allen, dieser Komet am Himmel, dieses Licht ist mein Vater Julius. Der wurde erst gerade ermordet. Und er sagt, dieses Licht ist mein Vater. Eigentlich ist mein Vater ein Gott und der zieht hinauf in den Himmel. Der steigt auf in den Himmel. Denn ihr müsst wissen, meine Mutter ist menschlich, mein Vater ist göttlich. Das sagt er. Jetzt mache ich ein ganz, ganz schwieriges Rätsel für euch. Wenn sein Vater ein Gott ist, was ist denn Augustus selbst? Der Sohn von Gott, oder? Er ist der Sohn von Gott. Also Augustus verbreitet überall, hey Leute, ich bin beides. Ich bin göttlich und ich bin menschlich. Beides. Jetzt will er natürlich in seinem riesigen Reich, das soll jeder erfahren. Jeder muss wissen, ich bin der Sohn Gottes. Und er überlegt sich, wo habe ich mein E-Mail, wo habe ich mein Instagram und merkt irgendwann, Schande, ich habe das alles nicht, wie soll ich das verbreiten, oder? Er hat ein Problem. Und er sagte, ja, wie kann ich das irgendwo verbreiten? Und sagte ich, okay, damals gab es eine Sache, die geht überall hin. Überall, ist heute genau das Gleiche. Was geht überall hin? Natürlich Münzen. Und die haben einfach eine Münze geprägt, wo draufsteht, in der Mitte sitzt ein Punkt, das ist ein Komet mit allen 8 Strahlen, allen 8 Streifen. Und dieser Komet, der rennt da oder streift da durch den ganzen Himmel. Und ganz oben seht ihr so eine Seele. Die haben das so dargestellt. Das ist sein Vater. Und sein Vater steigt hinauf in den Himmel. Dieser Vater, der ein Gott sein soll. Und dann steht noch, für alle, die diese Sprache kennen, da steht in der Mitte, göttlicher Julius. Was ihn selbst zum Sohn Gottes macht. Und diese Münze, die hat ganz, ganz viel mit Weihnachten zu tun. Diese Münze hat nämlich einen Namen. Wisst ihr, wie die heißt? Die hieß Adventsmünze. Was ist die Adventsmünze? Und das ist Advent. Advent bedeutet der Kommende oder die Ankunft. Jetzt, wenn Augustus der Sohn von Gott ist, menschlich und göttlich, und er regierte die ganze damalige Welt. Man hat nur das gekannt, hat so weit der Himmel geht, oder? War sein Reich fast. Jetzt, er will dieses Reich in eine Ära des Friedens führen, wo alle glücklich sind, wo es alle gut haben, wo es keinen Krieg gibt. Das will er. Wer von euch in der Schule war, ich nehme an, das waren die meisten, und wer in der Schule aufgepasst hat, ich nehme an, das waren die wenigsten, der hat gelernt in der Schule, es gibt diese Pax Romana. Das bedeutet der römische Frieden. Und Augustus sagte, ich bin der König des Friedens. Oder auch übersetzt, der Friedefürst. Und man nannte ihn als Friedefürst, er ist der Retter der Welt. Und man dachte, hey, der leitet ein Reich, das nie wieder enden wird. Denn wer soll uns jemals erobern? Wir sind so groß, wir haben fast alles eingenommen. Wir werden nie mehr untergehen in alle Ewigkeit. Und sie hatten eine Hauptstadt, natürlich, die kennen wir heute noch, das ist Rom. Und sie nannten dieses Rom die ewige Stadt. Sie dachten, dieses Reich wird nie wieder untergehen. Das wird für alle Zeit bestehen. Und er, Cäsar, wird dieses Reich als Sohn Gottes regieren. Und er schickte Truppen in alle Welt hinaus und die haben gar nicht so groß diese alle erobert. Sie haben gesagt, wir integrieren einfach Land um Land um Land in unser Reich. Das ist dann ein Reich aller Nationen, ein Reich aller Stämme, ein Reich aller Völker, ein Reich aller Sprachen. Jetzt hast du ja meistens ein Problem. Du bist irgendwo in Rom und du hast Länder oder Dinge in deinem Reich, die sind weit, weit entfernt. Wenn du das regieren willst, wie machst du das? Du hast einen Plan, du hast ein neues Gesetz. Wie kommt das? Irgendwo weit entfernt, wo kommt das hin? Und du machst das, was man eigentlich überall macht, USA zum Beispiel macht, andere machen. Du setzt einfach Könige ein für einen bestimmten Bereich. Die sollen dort regieren, die nimmst du wieder mal hin zu dir. Du sagst, was jetzt gerade wichtig ist, welches Gesetz gilt. Und dann gehen wir zurück und regieren ihr Königreich, ihr Unterteil vom ganzen Reich. Und da gibt es natürlich ein Gebiet vom Römischen Reich, das heißt Israel. Und er nahm einfach einen König, der hieß zufälligerweise Herodes, und setzte ihn über die Juden. Und somit war Herodes der König der Juden. Und Cäsar Augustus, der regiert ja all diese Könige, darum ist er der König der Könige. Jetzt, wenn du schon länger Christ bist und diese Punkte nicht verbinden kannst, dann kann ich dir ehrlich gesagt auch nicht mehr helfen. Aber für alle die noch nicht so lange dabei sind, die Bibel nicht so gut kennen, oder auch für alle anderen, wir verbinden diese Punkte kurz. Also, zur Zeit von Augustus erscheint ein Komet, ein Licht am Himmel. Zur Zeit von Jesus, wo er geboren wird, erscheint ein Stern am Himmel, ein Licht am Himmel. Und die Sterndeuter sagen, wo ist der neugeborene König der Juden? König der Juden. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Eine Jungfrau bekommt ein Baby, Maria. Sie ist die Mutter von Jesus, aber sein Vater ist göttlich. Das ist der Vater, Gott im Himmel. Und damit ist Jesus einerseits voll menschlich, aber auch voll göttlich. Und jetzt genau, im Advent, feiern wir sein Kommen. Und wir sind froh, hey, Jesus ist gekommen vor Weihnachten. Es ist die Adventszeit. Das ist die Ankunft von Jesus. Wir warten darauf. Und wir beten ihn an als ein Friedefürst, weil er den ewigen Frieden bringen wird. Die Bibel sagt, Jesus ist der Friedefürst. Und Augustus hat gesagt, er sei der Friedefürst. Jetzt, die Bibel prophezeit, Jesus wird ein Reich regieren, das nie wieder enden wird. Ein ewiges Reich. Und Jesus wird gekreuzigt und ein Soldat hält nagelt ein Schild über seinen Kopf als Spott, wo draufsteht, König der Juden. Weil er das behauptet hat, ich bin der König der Juden. Und sie wussten, was so ein Witz, du bist der König der Juden und hängst hier am Kreuz. Der richtige König der Juden ist Herodes. Und es steht, im Himmel mal wird ein Reich sein aller Nationen, aller Sprachen, aller Stämme, aller Völker. Und inmitten steht ein Thron, Offenbarung 7, und sie werden ihn alle, in allen Sprachen anbeten, als König der Könige, Herr der Herren, Offenbarung 19. wenn du dich jetzt fragst, was soll das alles bedeuten? Die Bedeutung ist, Jesus zeigt auf diesen Cäsar und sagt, alles, was dieser Typ meint zu sein, bin ich. Alles, was dieser Typ verspricht zu tun und eigentlich doch nicht kann, kann ich tun. Und Augustus und all seine Könige, die werden mal ihre Knie beugen müssen vor mir und die müssen ihre Krone ablegen vor mir, denn jetzt ist der wirkliche Friedefürst da. Denn jetzt ist der wirkliche König der Könige da. Und ich liebe das. Ich war mal in Rom mit meiner Familie und wir sind spaziert über dieses Forum Romanum, wo all diese Typen, all diese römischen Senatoren, die liefen über dieses Forum Romanum und dachten, wir regieren das mächtigste Reich aller Zeiten, das wird für immer existieren. Es war noch nie so etwas Großes da und es wird nie je wieder so etwas Großes hier sein. Und dieses Königreich, das wird nie enden, wenn sie zu groß und es kann niemand erobern, das wird nie wieder enden. Und was sie gleichzeitig aber nicht wussten ist, 10 Meter unter dem Boden gab es diese Katakomben und dort lebten Christen und haben angebetet. Und sie haben jemand angebetet, der von den Toten wirklich auferstanden ist, nicht nur so ein Komet oder so ein Licht am Himmel, der wirklich von den Toten auferstanden ist, der wirklich zum Himmel aufgefahren ist, der wirkliche Friedefürst und der wirkliche König der Könige. Und heute ist dieses römische Reich Vergangenheit. Das Forum Romanum ist eine Ruine, eine sehr schöne Ruine, aber es ist eine Ruine. Und du kannst für 18 Euro kannst du das Grab vom Cäsar anschauen gehen. Und gleichzeitig ist Jesus Christus lebendiger als je zuvor, zumindest als vor 2000 Jahren. Und auf der ganzen Welt gibt es Kirchen, Hunderttausende, wo dieser König angebetet wird. Und die ganze Macht von jeder Politik, von jedem Reich, auch vom Cäsar und vom Herodes, die muss sich beugen, muss sie ihre Krone ablegen vor einem Kind und sagen, das hier ist größer als ich. Das hier hat größere Macht als ich. Ich muss mich beugen. Die ganze Krone der Wissenschaft, und alles, was uns so viel bedeutet, muss sich beugen vor diesem Kind. Und die ganze Krone von Macht muss sich beugen vor diesem Kind. Das ist schön und gut, oder? Das Problem ist, es gibt noch eine Krone. Und das ist meine Krone und deine Krone. Und wenn ich so in diese Runde schaue, dann gibt es ganz, ganz viele Kronen auf diesen Köpfen. Unglaublich viele. Denn wir lieben unsere Kronen. Wir lieben die so sehr. Wir hängen an diesen Kronen. Und wir hassen es, diese Kronen abzulegen. Wir hassen das von ganzem, ganzem Herzen. Und darum ist Anbetung etwas so Brutales. Ich sage das nicht oberflächlich. Ich meine das wirklich von ganzem Herzen. Ich weiß, was es bedeutet. Und wir sagen das so schnell. Und wir singen das so schnell. Und wir haben das vielleicht schon 100 Mal gehört. Aber die wirkliche Bedeutung, die geht so, so tief. Wenn du reingehst, hey, in diese Gedanken rein, was es bedeutet, dann ist es brutal. Es ist brutal für uns, dass jemand größer ist als ich. Und es ist brutal für uns, unsere Knie zu beugen. Und es ist brutal für uns, unseren ganzen Wünsche hinzulegen. Unsere ganzen Wünsche. Ich empfinde Glauben, so etwas, das so stufenweise vorangeht. Ich habe etwas zum Beispiel auf einer Ebene begriffen und ich freue mich riesig, wow, jetzt habe ich etwas mehr verstanden. Und dann gehen Monate, Jahre vorbei und das gleiche Thema kommt wieder hervor und plötzlich begreife ich, jetzt habe ich das auf einer noch tieferen Ebene begriffen und plötzlich wird einiges klarer. Ich denke, okay, das gleiche Thema. Aber ich verstehe mehr davon und ich freue mich riesig darüber. Und ich hoffe, dass ich in ein paar Monaten, ein paar Jahren das noch tiefer, auf noch einer tieferen, bewegenderen Art begriffen habe. So ging es mir vor 2 Jahren in Ferien. Da habe ich das von Anbetung plötzlich auf einer tieferen Ebene verstanden. Und ich habe mein Tagebuch geschrieben. Ich seid geehrt, denn ich schreibe, erzähle nicht vielen von meinem Tagebuch. Aber da steht, und da habe ich geschrieben, ich glaube hier, also über das Krone ablegen, you can have it all, Lord, dort liegt ein Kern unseres ganzen Glaubens. Ich glaube, dies hier ist eine ganz, ganz hohen Stufen des Glaubens. Wenn wir das erkennen und leben, könnte sich das Leben mit Gott nochmals völlig verändern. Und das zu leben, ist eine echte Herausforderung. Denn so oft ist es sehr schwer zu erkennen, wo mein Herz gerade steht. Und oft ist mein Herz auch zweigeteilt. Einerseits will ich schon Gott, und doch dreht sich noch vieles darum, wie es mir geht und was ich brauche. Es ist gar nicht so einfach, das auseinanderzuhalten. Das will mir auch gar nie ganz gelingen. Aber ich glaube, der Versuch ist sehr wichtig. Prüfe dein Herz immer und immer und immer wieder und versuche es ganz auf Gott auszurichten. Wir werden in ein paar Minuten diesen Song miteinander singen, You Can Have It All, Lord. Und es beginnt mit, du kannst alles haben, Herr, jeden Teil meiner Welt. Und da gibt es diese Zeilen, die voll darauf jetzt hier hinpassen. Oh, die Freude, die ich gefunden habe beim Niederlegen meiner Kronen zu den Füßen des Königs, der alles aufgegeben hat. Die Freude, die ich gefunden habe beim Niederlegen meiner Kronen, das ist sowas von unlogisch, ist völlig verrückt, oder? Weil ich habe gar keine Freude daran, meine Kronen abzulegen. Ich habe gar keine Freude daran, meine Wünsche abzulegen. Ich habe gar keine Freude daran, meine Pläne abzulegen. Ich habe gar keine Freude, dass Gott mich manchmal schwere Wege führt. Absolut, kein bisschen. Aber ich glaube, das hier ist ein extrem tiefes Geheimnis. Wir werden das erst verstehen, wenn wir es tun. Wenn du dieses Opfer bringst und anbetest, und deine Krone niederlegst. Hier steht, oh, the joy I have found. Wie geht das? Wie kann ich Freude finden beim Ablegen meiner Krone? Es ist einfach nur nicht logisch. Und dann, wenn du es tust, wirst du es aufsaugen. Und dann kommt diese Freude. Die Weisen haben das erlebt. Da steht in der Bibel, als sie den Stern sahen, war ihre Freude groß. Wir beginnen mit einem Opfer. Wir beginnen damit, dass wir auf etwas verzichten. Und wir haben dann noch keine Ahnung, was das mit uns macht. Und wir können wissen, das kann jetzt auch etwas ganz, ganz Schwieriges bedeuten. Wir müssen darauf vertrauen, und das ist schwierig, auf diesem Wasser zu gehen und zu vertrauen, dass Gott irgendwie hält. Und dann kommt die tiefste Freude, die du erleben kannst. Und ich weiß, dass dieser Weg, wenn Jesus sagt, ich halte dich und du kannst mir vertrauen, dass es nicht heißt, dass es rosig sein wird. Ich weiß, dass es hart sein kann. Und ich weiß, dass es brutal sein kann manchmal. Und trotzdem, wir werden dort die tiefste Freude finden, wenn wir unsere Krone niederlegen. Und ich glaube, dass der Geist jetzt zu dir sprechen will, dass er dir aufzeigen will, was ist deine Krone, die immer noch auf deinem Kopf sitzt. Und es gibt diese Krone, die du einfach nicht ablegen willst. Was ist es? Ist es dieser Traum, den du nicht aufgeben möchtest? Ist es ein Kind? Ist es diese Hoffnung auf ein ganz bestimmtes Leben, so wie du dir das vorstellst, so wie du dir das wünschst? Ist es der Traum von einem Ehepartner? Ist es ein Traum von deinem Job? Und Jesus möchte dir eigentlich sagen, lass es sein, ich habe einen ganz anderen Plan für dein Leben. Ist es eine Wut auf jemanden, die du nicht loslassen kannst? Und du hängst an diese Wut und du möchtest sie behalten. Hey, lass diesen Morgen ein Morgen sein, an dem am Ende ganz, ganz viele Kronen vor dieser Krippe liegen. Eben auch meine eigene Krone, die ich so gerne aufbehalten würde. Wir singen jetzt und bald You can have it all, Lord. Mit der ganzen Brutalität, die dieses Lied hat. Und wir sagen damit, du kannst alles, alles haben. Und wenn du es nicht sagen kannst oder singen kannst als das, was gerade so ist, sondern als Proklamation. Mach ein bisschen mit unserem Herzen zusingen. Gott, du kannst alles haben, auch wenn mein Herz noch nicht so aussieht, aber im Zusingen, im Herzen, so soll es sein, so ist das, was mich bestimmt, so soll es sein, auch wenn es noch nicht ist, aber so soll es werden. Ich bete. Gott, diese verdammten Kronen sitzen immer noch auf unserem Kopf. Und wir wollen das nicht. Und doch sind sie noch da, trotzdem halten wir sie noch fest. Gott, wir wollen sie loslassen. Wir können es nicht und es ist einfach ein Schrei zu dir. Gott, hilf uns dabei. Du sollst der einzige König sein in unserem Leben, der Friedefürst, der König aller Könige, auch über mir. Amen.